Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und sowas. Hier ist Maurice von dem Taxirauchen und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 mit den ganz wunderbaren, zauberhaften, fabelhaften, sagenhaften und noch irgendwas haften Daniel Hödmann und Hauke Horreis, die sich heute einen ganz besonderen Gast eingepackt haben, und zwar den überaus liebenswerten Matze Rossi, der heute mit den beiden ein bisschen viel plaudern darf. Und möchte wahrscheinlich. Vermutlich. Wir werden sehen. Na, ich will jetzt auch gar nicht große Reden schwingen. Setzt euch, macht's euch bequem. Raucht eine Zigarette oder macht irgendwas anderes, was man so beim Podcast hören tut. Und los geht's.
Astra Colada Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra Colada Astra mit Hödmann und Horreis, die Nummer 1.
Meine Damen und Herren, es ist wieder Donnerstag. Daniel Hödmann am Mikrofon, Hauke Horreis am Mikrofon. Wir sind in der Astra-Stube im und um und drumherum. In der, was sitze?
Oh, hat heute Wortfindungsstörung, haben wir gerade schon.
Ja, es hatten wir gerade schon, Ja, Daniel Hödmann, kennst du den Seiltänzertraum? Ich heb ab.
Da wären wir wieder bei pur. Hast du gesehen, dass ich dich verlinkt habe? Du hast darauf nicht reagiert im Übrigen.
Das finde ich, nee, ich total wollte nicht darauf reagieren. Ich möchte das nicht in meiner Chronik teilen.
Warum das denn nicht?
Das war eine sehr schöne Erinnerung mit dir, Daniel Hödmann, aber ich möchte gerne neue Erinnerungen mit dir haben. Das heißt, wir müssen neue Erinnerungen miteinander teilen.
Auch ist es dir peinlich, wenn in deiner Timeline ein Video von pur auftaucht?
Ja. Nein, nicht peinlich will ich nicht sagen, aber man könnte es falsch verstehen.
Warum das denn?
Ja, weil ich halt so wenig in meiner Timeline habe, außerhalb dieses Podcasts. Mhm. Und dann kommt noch so ein Pur-Ding hin, könnte man irgendwie schon denken so, oh, wie gibt der sich nach außen hin? Ich hab das überhaupt gar nicht mehr drauf. Facebook und Instagram, ich bin da so mega raus. Wenn ich keine Band haben würde, wo ich alle zwei Tage etwas posten müsste, dann würde ich das nicht machen. Das geht mir tierisch auf die Eier. Immer mehr. Ich weiß, du hast total tolle Videos mit Waschbären, die sich gegenseitig angucken und so ein Pferd meme-mäßig, das halt irgendjemand
TikTok ist so großartig,
ich wirklich. Das ist total toll. Und es gibt unglaublich viele Katzenvideos. Aber das ist halt irgendwie, früher war das, das war reguliert. Da gab es halt einmal in der Woche Sonja Krause mit Talk, Talk, Talk. Und man hat sich das Ganze angeguckt und man weiß auch nicht mehr, warum man sich das angeguckt hat, und man hat überhaupt gar nicht mehr nach dieser halben Stunde was, warum hat mir das jemand irgendwie gezeigt, man hat ein bisschen gelacht, ist ein bisschen wie beim Mc's Essen, das tust du ja auch gerne, irgendwie man isst etwas und nach einer Stunde ist man wieder hungrig. Und genauso ist es mit diesen TikTok-Videos. Ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich habe auch das Gefühl, dass TikTok ist das letzte Netzwerk, was es gibt, und danach kommen die neuen Kids, die sagen, ihr Alten seid alle dumm.
Dann kommt MySpace wieder.
Niemals.
Doch, nach TikTok kommt MySpace.
Das wäre genauso, als wenn du jetzt sagen würdest, ja, jetzt kommt aber nächste Woche wieder 8mm-Film wieder. Das funktioniert nicht. Nee, das ist ja nicht mit Vinyl. Das ist nicht so. Irgendwann ist das auch vorbei mit dem ganzen Teilen. Ich möchte mein Privatleben, möchte ich nur noch ganz groß und breit in diesem Podcast ausbreiten.
Das ist auch viel besser, als wenn du es bei TikTok
und ganz Facebook ärgern. Ich habe nämlich heute, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, am 26. ist Wahl.
Richtig.
Und ich wurde ja sozusagen als Wahlhelfer mit eingeplant.
Ja.
Ich bin jetzt wieder ausgeladen worden.
Ernsthaft?
Ja, hab heute angerufen. Ach, Herr Horreis, wir hatten Sie eigentlich nur als Backup.
Ah.
Und mehr halt auch nicht.
Und dann haben wir gemerkt, dass Sie eher links eingestellt sind und darum dürfen Sie nicht in das Querdenkerhaus, wo wir die Wahl auszählen oder was.
Wenn du es so sagst, das klingt ziemlich hart.
Ja, was ist wahrscheinlich so.
Ja, wenn die Nachbarn das jetzt diesen Podcast hören, dann diese Gaststätte, die öfters mal jemanden beherbergt, der von der Basis kommt.
Ja.
Und auch geleitet wird von jemanden, der die Basis gut findet. Ja, da bin ich ausgeladen worden. Also das heißt, ich darf jetzt nur noch wählen gehen. Das ist eine gute Sache.
Ja, du musst auf jeden Fall wählen gehen.
Okay, gut, mach ich.
Ja, aber da ist ja, wir hatten das Thema gerade im Schrödingers, wo ich gerade war. Wir hatten das Thema gerade so, wen willst du eigentlich wählen? Jetzt mal ohne Flachs, hups, jetzt hau ich gegen das Mikrofon. Wen willst du eigentlich wählen? So, ich meine, Laschet, brauchen wir nicht drüber reden. Vollkommener Quatsch. Olaf Scholz sagt einfach ganz klar, die Clubs bleiben zu. Also wähle ich diesen Typen halt auch nicht. Die SPD schafft sich auch ab. Also bleibt ja nur noch links und grün, weißt du? Das ist ganz schön schwierig.
Ich sag halt einfach nur, ganz klugscheißermäßig, jede Stimme
zählt.
Jede Stimme zählt, Alter. Wir sind noch in den 90ern. Jede Stimme, die nicht an die AfD geht, ist eine gute Stimme.
Geht an die Basis.
Ja,
geht so. An die Basis. Und da haben wir schon wieder das Problem. So.
Ich bin noch nicht in diesem Wahlmodus drin. Ich mache mir noch keine Gedanken. Wir befinden uns an einem Donnerstag, wo wir zurückgucken und über unsere Grenzen gucken. Und ich fange nicht das Thema Afghanistan an, aber ja, es ist einfach unfassbar, wenn wir damit das anfangen würden, das große Ross, hätten wir überhaupt gar nicht mehr das große Ross anfangen. Wenn wir das aufmachen würden. Was würde man aufmachen? Wenn wir das Fass aufmachen würden, können wir überhaupt gar nicht mehr über unseren Gast heute sprechen.
Das ist richtig, wir haben einen unfassbar guten Gast heute.
Einen total tollen Gast.
Jemand, der auf unserer Liste schon so, so lange steht.
Der stand früher noch unter Senior, aber das Senior ist weggefallen.
Das ist weggefallen, darüber reden wir auch noch.
Oh mein Gott, meine Damen und Herren, könnte es etwa Matze Rossi sein?
Es ist Matze Rossi, herzlich willkommen.
Hallo, hi.
Hallo Matze Rossi.
Und ich kenne jetzt, jemanden, der den hört nächste Woche Donnerstag und das erste Mal, wo du den Mund aufmachst, sie im Bus sitzt und sagt, ja, so ungefähr.
Du hast halt einfach eine unglaublich unfassbar erotische Stimme. Ich mach mal kurz eine Stimme noch ein bisschen lauter.
Ich würde sagen, sogar noch vor Tillmann.
Ja, also ich vertone gerne irgendwelche Sachen, wenn ihr was wollt.
Urlaubsvideos.
Ja, das wäre geil. Es gibt doch immer im Fernsehen diese, weiß ich nicht, die besten, lustigsten Urlaubsvideos 2020 oder so. Und da müsste Matze die untertonen oder übertonen. Das wäre total geil.
Also du hast früher einen Senior, Matze Rossi, in deinem Namen gehabt. Ja. Ein Senior. Senior oder Signore?
Also das ist irgendwie auch eine ganz komische Geschichte. Eigentlich habe mir den Namen ja selber gar nicht gegeben. Ich habe ja, also Matze Rossi oder Seniore Matze Rossi war sozusagen, wurde mir der Name gegeben, weil ich habe ja schon während Tagtraum angefangen, alleine zu spielen. Und da stand immer Matze von Tagtraum auf den Postern oder Plakaten. Und dann hatten...
Wortmeldung? Tagtraum ist was?
Tagtraum ist meine erste, also oder meine Band gewesen, bevor ich alleine Musik gemacht habe.
Ah, okay.
Dann hatte ich irgendwann in Würzburg habe ich gespielt bei uns und dann hat ein Freund von mir einfach auf das Plakat geschrieben, Signore Matze Rossi. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ich bei Tagtraum ein Stück hatte, das heißt Herr Rossi sucht das Glück, weil diese Zeichentrickfigur aus den 70ern, die habe ich benutzt, um ein Lied zu schreiben, was auf mich zutrifft sozusagen. Und genau, und so hatte ich den Namen dann weg. Also ab da war ich einfach Signore Matze Rossi. Und das hat mich dann irgendwann aber gestört, weil es immer so lange ist. Und dann war das auch noch diese mexikanische Schreibweise ohne dieses Gekringel da oben. Und dann war ich manchmal der Signore, dann manchmal der Seniore, dann...
Ach, der Senior. Ja,
der Senior. Mittlerweile dürfte ich das wahrscheinlich schon auch sagen mit meinen fast 45. Ja, genau. Und dann habe ich einfach gedacht, es reißt sich leichter mit weniger Gepäck und habe das gestrichen. Und seitdem bin ich Matze Rossi.
Würdest du dich als Liedermacher bezeichnen?
Nein. Das ist, da denke ich irgendwie so wenig drüber nach. Irgendwie im Gefühl mache ich immer noch Punkrock. Aber wenn ich das Tillmann sage zum Beispiel, sagt er, du Hippie. Und ja, ich mache Lieder, aber Liedermacher weiß ich nicht. Nee.
Als was würdest du dich denn dann bezeichnen? Als Singer-Songwriter? Wenn dich Menschen ansagen, du spielst ja im Prinzip, wenn du spielen würdest, also das war ja schon vor, ist ja auch 16 Monate her, dass man halt mal spielen könntest. Wie oft bist du unterwegs?
Vor dieser Zeit ja. Eigentlich ungefähr 100, 150 Konzerte, sowas.
Wahnsinn. Das heißt ja im Prinzip jeden zweiten Tag.
Ja, genau.
Durch Deutschland, durch Wohnzimmer, durch...
Durch Deutschland, ja. Und das Tolle ist, ich mache ja meistens deutsche Lieder, also deutschsprachige Lieder und habe das tatsächlich sogar ganz weit schon in die Welt gebracht. Also ich war ja schon in Kalifornien auf Tour und in Kosovo habe ich eine total geile Tour gespielt, in Italien, Spanien. Und ich mag das sehr, sehr gerne, oder England auch, mag das sehr gerne, auch im Ausland zu spielen, wo mich keiner versteht.
Ja. Hast du von dir aus selber gesagt, so, ich gehe jetzt in Kosovo? Also wenn man es irgendwie jetzt so sagt, dann klingt das eher als wie so, ja, ich gehe jetzt in Kosovo, ne? So als wenn jemand Bundeswehrsoldat ist. Aber du hast gesagt, ich gehe jetzt in Kosovo und spiele da meine Songs. Oder
ja, ich hatte das Glück, dass eine bekannte Freundin von mir in der deutschen Botschaft gearbeitet hat. In Kosovo damals, wo die sich praktisch zum unabhängigen Staat praktisch etabliert haben oder wo das von der europäischen Gemeinschaft an durchgeführt wurde. Und dann hatte ich das Glück, da bei so einem Euro-Truck-Touring durch den Kosovo da dabei zu sein als deutschsprachiger Künstler. Und das war auch echt skurril, weil ich da teilweise wirklich so, die haben gedacht, da kommt Grönemeyer oder so mit so rotem Teppich und so. Und dann war dann MTV Kosovo da. Das war wirklich ganz, aber auch eins für mich, also wirklich der ja, wie soll ich sagen, prägendsten oder, nee, prägend nicht, aber also es hat mich sehr mitgenommen, da zu spielen, weil da waren wirklich noch so Einschusslöchern. Es gab keinen Strom, also keine, es waren überall nur Diesel, vor jedem Laden, vor jedem Haus standen Notstromaggregate, die dann immer angeworfen sind, wenn dann die PA anging oder die Leute da gekocht haben oder Licht gebraucht haben abends. Und das war wirklich skurril, also da einfach so auch mal in so einem Ort zu sein, wo ich auch dann für mich einen ganz anderen Bezug bekommen habe, so mit, weil ich sonst immer so, ja, Deutschland, scheiß Bundeswehr und kein Bock da irgendwo mit dabei zu sein. Aber da war es tatsächlich so, dass die, habe ich mich dran erinnert, so muss das gewesen sein bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann die Schokolade an die Kids verteilt worden sind, weil da waren wirklich die Menschen einfach unheimlich dankbar, dass da jemand da war, der sie einfach beschützt oder ja, oder eine Struktur gibt. Und das fand ich echt schon, also es war krass. Oder wo ich zum Pinkeln aus dem Bus gegangen bin, schreit mich der eine Soldat an und ich habe nichts verstanden. Dann meinte so, dahinter sind die Minen, das ist Minenfeld. Ja, also pass auf. Ja, und das war wirklich, also wo ich mir gedacht habe, okay, ich so als behütetes Middle-Class-Kid irgendwie.
Wie lange ist das her?
Das war 2007.
Krass. Man ist so behütet hier in Deutschland. Man hat so seine Bubble, in der man lebt, und da guckt man nicht mehr so, man guckt so halb raus, und wir haben ja gerade eben schon das Thema irgendwie Afghanistan angesprochen. Wir sehen das, das brennt, das ist scheiße, aber im Grunde genommen geht das Leben hier halt einfach so weiter, und sich da halt einfach so hinein zu manövrieren, auch war es noch zu der Zeit, dass es gefährlich war, da zu sein?
An manchen Orten war es definitiv gefährlich, ja. Also auch da war, die haben dann gesagt, 4 Wochen, 5 Wochen vorher haben sie hier noch Leute durchs Dorf getrieben. So, ja.
Aber warst du alleine da?
Ja.
Echt?
Das war auch echt für mich so das erste Mal, so wirklich so total krass. So, also vorher natürlich in Deutschland, so in Österreich, Schweiz. Aber so ganz alleine auch in ein Land, wo ich vorher noch nicht war. Mhm. Also ich meine, so normalerweise Spanien und so England oder sowas, da reist man schon auch mal alleine hin, oder war ich schon vorher. Aber das war für mich wirklich so ganz, ganz anders. Und die haben wenig Englisch gesprochen. Das war dann aber total süß, weil dann ganz viele Menschen auf den Konzerten waren, die damals nach Deutschland geflüchtet sind und Asyl bekommen haben. Und dann wieder zurückgereist sind. Und die waren unheimlich dankbar. Und dann immer, mein Schatzi. Und haben mich geknutscht. Und die fanden das einfach mega. Und endlich hören sie die deutsche Sprache wieder. Und ich mir so, okay, ich finde es eigentlich, ich würde eigentlich gerne auf Englisch singen, immer, war so immer, aber ich kann ganz schlecht Englisch und das klingt immer total unenglisch, wenn ich Englisch singe. Beziehungsweise übe ich das gerade sehr mit meinen Barn-Tapes. Und ja, aber das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich das gemerkt, dass es irgendwie schon so was Besonderes ist, auch so, also noch mehr, als ich es vorher schon gedacht habe. Aber da ist mir so ganz bewusst geworden, was es für ein Geschenk ist, dass ich überhaupt Musik machen kann, dass ich da eingeladen werde, irgendwo zu spielen, und dass Menschen einfach total glücklich sind, dass ich da bin. Das ist mir sehr, sehr bewusst geworden, und versuche ich auch bei jedem Konzert jetzt auch immer noch so beizubehalten, dass ich mich einfach wahnsinnig freue, dass ich irgendwo hinkommen kann und dann mindestens 1, 2, manchmal 100, manchmal 50 Menschen da sind, die sich total freuen, mir zuzuhören.
Du bist ja einer der Künstler, der vor Corona davon gelebt hat.
Ja.
Du hast nicht mehr nebenbei noch einen Job, 20 Stunden mal hier, 20 Stunden mal da, oder?
Na, das Geile ist, ich hatte meinen Job ja gekündigt, aber ich hatte dann die total gute Möglichkeit, weil mir das angeboten worden ist, dass ich das machen kann. Also ich wurde gefragt, was brauchst du, dass du weiter bei uns bist? Und dann habe ich gesagt, dass ich halt einfach auf Tour gehen kann und mir mein Jahr selber planen kann. Und ich bin noch mit 6 Stunden an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und unterrichte da angehende Erzieher und Erzieherinnen im Anerkennungsjahr sozusagen. Und habe da meinen festen, ich besuche die in den Kitas und in den sonderpädagogischen Einrichtungen und nehme deren praktisch Prüfung ab. Und das ist so mein, wie soll man sagen, das ist mein Grundeinkommen. Ja, und die dicke Kohle mache ich natürlich mit Musik.
Ja, ich meine, das denkt halt so, ja, 150 Gigs im Jahr, da muss ja einiges bei rumkommen. Aber man muss ja sagen, dass du eigentlich immer noch ein Geheimtipp bist. Obwohl, glaube ich, die letzte Platte, die aktuelle Platte auf 13 eingestiegen ist.
Kann das sein? Ja, das ist total krass. Wir haben da das erste Mal wirklich so dieses Charts-Spiel mitgemacht. Also, dass wir da normal, also man muss ja sagen, ich habe ja dieses Jahr mein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Darf man ja fast gar nicht sagen, aber so alt bin ich schon.
Das, was? So alt ist der schon? Ja. Bist du älter als Daniel Hüttmann?
Na, ja.
Ja.
Aber auch nur ein Jahr, anderthalb. Das ist nicht so viel.
Ja, gut, dass du es auch aufgegeben hast, das sieht man hier.
Was wollte ich jetzt sagen?
Platte auf 13 eingestiegen, das erste Mal, dass ihr mit Charts.
Das war es, genau. Wir haben dieses Charts-Spiel eben mitgemacht, dass wir gesagt haben, okay, normalerweise verkaufe ich ja immer meine Platten immer live. Also ich war jemand, der nicht in den Läden oder in den Plattenläden viele Platten verkauft hat. Und diesmal haben wir gesagt, Corona, ich kann keine Konzerte spielen. Wir haben die Platte zweimal schon verschoben für den Release. Und dann haben wir gesagt, lass uns das so einfach so machen. Wir setzen voll auf den Vorverkauf und gucken einfach mal, wo wir stehen, so in dieser Bubble, wie du es vorhin schön gesagt hast, in dieser Charts-Bubble. Das hat dann so krass funktioniert, weil ich mich auch echt aber wahnsinnig reingehängt habe mit. Also ich bin ja fast von so vom Old Man zum Instagram-Profi geworden. Also wirklich. Ich habe ja alle Register gezogen, die ich mir. Ich hätte vorstellen, alles zwar sehr trashig und punkig, so würde ich sagen, also, aber das war ein Overload. Ich war danach auch echt so leer. Ich habe ja jeden Tag Videos rausgehauen und dann mit den Kindern haben wir so Platten, so wie wir die gebastelt haben, mit so Farben ineinander schütten und in den Ofen rein und dann, also einfach viele Ideen gehabt, um das einfach immer anzupreisen. Und das hat so gut funktioniert, dass wir tatsächlich wirklich so eine Chartsplatzierung in den Top 20 hatten. Also, und das war dann doch, glaube ich, beachtlich. Also wo wir alle so gedacht haben, wow, das war jetzt toll.
Geil fürs Ego. Du hast zwei Kinder.
Vier.
Vier Kinder und eine Frau dazu. Mhm. Was sagt die denn, wenn der Matze sagt, so, ja, du Schatz, ich bin jetzt 150 und 6 Stunden in der Woche bin ich auch nicht da.
Das ist, ja, wir haben uns so kennengelernt, dass es einfach Musik mein Leben ist. Und da habe ich wirklich ganz großes Glück, dass meine Frau mich da auch total unterstützt drin. Also,
voll cool.
Ja.
Mega cool. Also gerade auch mit vier Kindern. Vier Kinder. Wie alt ist denn das Älteste?
Ja, 21. Also. Das ist ein großes Kind.
Großes Kind. Macht es auch Musik?
Ja, die machen alle Musik. Ja.
Und du als Dad sagst so, mach mal, ist eine geile Idee, Musiker zu sein. Oder würdest du jetzt deinen Jüngsten sagen, so, oh, du, vielleicht sei es eine BWL-Lehre, wird auch mal geil.
Nein. Nein, da bin ich also total auf deren Seite. Die sollen machen, was sie wollen und sich ausprobieren, ganz viel machen. Und
ja. Einer skatet doch auch total gut, oder?
Genau, das ist Lasse.
Ja, du hast irgendwann mal ein Video gepostet, das fand ich sehr gut.
Genau.
Auf jeden Fall.
Richtige, also beide. Die sind auch gerade beim Surfen irgendwie am Atlantik gerade.
Also die werden schon frei erzogen.
Ja.
Alles andere hätte mich auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre halt so geil. Nee, du machst BWL, du machst Jura und Ärzte. So
Altersvorsorge.
So, genau.
Der Rente ist ja scheiße.
Ja. So, ja, dumm. Aber Papa, du machst doch was. Ich mache es total egal. Ich gehe auf Tour, ihr macht hier schön euer Studium.
Ich habe Fragen vorbereitet. 12 Stück an der Zahl. Das ist sozusagen ein kurzes Interview, das kürzeste Interview der Welt. Einfach aus dem Bauch heraus beantworten. Wenn du keine Antwort weißt oder wenn es dir unangenehm ist, kannst du auch weiter sagen.
Muss ich nur kurz durchatmen.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Welches Schimpfwort möchtest du nicht mehr so oft benutzen?
Nee, wenn ich eins brauche, dann muss ich es sagen. Also, aber ich habe keins, was ich jetzt nicht.
Fußball im Pub oder Sportschau alleine?
Beides nicht.
Wäre ich nicht Matze Rossi, wäre ich gerne.
Fuck. Dann wäre ich gern Daniel Hödmann.
Das wollen viele.
Dafür sollte sich die Welt bei mir bedanken.
Boah, das sind aber echt total krasse Fragen. Wofür soll die Welt sich bei mir bedanken? Dass ich kein richtig großes Arschloch geworden bin.
Dafür müsste ich mich eigentlich noch bei meinen Eltern entschuldigen.
Oh, da gibt's einiges. Das sprengt die 12 Fragen. Aber dass ich, glaube ich, wirklich so in der Zeit zwischen 14 und 18 echt kein guter Sohn war. Also,
wenn die Vögel mal nicht himmelwärts fliegen sollten, dann
werden sie es tun, weil sie dafür gemacht sind.
Ein Grund, wieder Landflucht zu begehen.
Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn die AfD da viel gewählt wird, aber ich glaube, dann ist es noch mehr Grund, da zu bleiben und da entgegenzutreten.
Keiner kann so wundervoll lachen wie
meine Frau.
Im nächsten Leben werde ich
Musiker.
Das letzte Mal habe ich geweint, weil
das war heute, als ich die Afghanistan-Nachrichten gesehen habe, tatsächlich.
Ich liebe meine Fans, aber da gibt es diese eine Situation, wo
wenn jemand vor der Bühne steht und ein böse Onkels-T-Shirt anhat und den Finger mir in die Nase steckt, weil er so mitsingt bei den Texten. Das war bei Tagtraum, bei Rossi passiert das nie mehr so viel, aber bei Tagtraum ist das vorgekommen. Kennst du die, wenn die dann so mit dem Finger so...
Ja. Immer erste Reihe.
Ich will die Welt mit meiner Gitarre erschlagen. Böse Onkels-Shirt und mir in der Nase popeln.
Nur die Besten sterben, jung. Ja. Ich könnte mich an einem Moment meines Lebens zurückbeamen und auf mein jüngeres Ich treffen. Was würde ich ihm sagen?
Oh, das kommt viel Scheiße, aber es wird auch geil.
Du hast wirklich geweint, als die Afghanistan-Nachrichten heute
kamen? Ja, es hat mich heute total gerissen. Also muss ich auch, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, ich finde es einfach ein Unding. Also zum einen, weil es einfach offensichtlich war und seit 6, 8 Wochen einfach seit bekannt ist, dass die Amis da sich zurückziehen, dass das einfach so in die Hose gehen wird und einfach da Menschen sterben, die ganze Zeit da mitgearbeitet haben für die deutsche Regierung, für die internationale Gemeinschaft. Und dass da nicht einfach irgendwie vorher was passiert ist. Und auch jetzt diese Bilder, dass da Menschen sich an die, also welche Verzweiflung ist, dass die Menschen auf diese Landebahn strömen, sich an die Tragflächen hängen, an die Räder da und dann einfach in den Tod stürzen. Also das ist für mich irgendwie, und wir sitzen jetzt hier und ich trinke jetzt hier mein Bier und denke mir so, also da bin ich auch einfach so unglaublich naiv und auch vielleicht auch nah am Wasser gebaut, aber einfach, ich kann es nicht verstehen, wieso wir als Menschheit, wir haben so viele gute Sachen, dass wir, und sie passieren immer nur, wenn wir zusammen etwas machen. Ja, also es ist nicht so, dass, also ich glaube, unser größtes Potenzial ist, dass wenn wir uns zusammentun und an einer gemeinsamen Idee arbeiten, etwas Gutes auszuchecken, dass sich dann alles, diese Synergien, die da kommen, und ich kann es einfach nicht verstehen, warum es da einfach Menschen gibt, die sich so bereichern und einfach nur, wo es um Machtthemen geht. Und dass da so wenig diese Gemeinschaft ausgespielt wird. Und das macht mich einfach, kann ich nicht verstehen.
Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich komme heute gerade irgendwie, die Schule geht gerade wieder los und ich unterrichte ja nebenbei noch. Und wir haben heute auch das Thema gehabt und es gibt halt so einfach diese einschneidenden Themen. Und es ist halt nur einfach die Nachhaltigkeit und der Klimawandel. Wir sehen, was gerade passiert und was auf uns zurollt eigentlich. Und wir sitzen halt so da und denken so, ja jetzt ja noch nicht.
Ja.
Und das Gleiche ist halt auch bei Afghanistan. So, man sieht alles, was da halt passiert, aber man hat so dieses Gefühl der Taubheit, weil auf der einen Seite sitzen wir halt hier und machen einen schönen Podcast so und andere Menschen hören sich den an und du hast ja gesagt, man trinkt sein Bier, man raucht sein Zigarettchen, man hat hier seine Luxusprobleme, man sitzt halt hier so gefangen in irgendwie, was können wir denn jetzt gerade tun? Aber irgendwie fühlt sich das so an, ja. So, beim Klimawandel kann ich ja sagen, okay, wir können halt gucken, dass wir nachhaltiger leben, aber gerade wenn es halt da um Krieg geht, dann fühlt man sich so. Scheiße. Man sieht es, aber man kann nichts machen irgendwie. Außer, und du sagst ja auch, ne, wählen ist jetzt ja auch jetzt nicht die Alternative.
Ja, die Alternative ist schon wählen. Jeder soll wählen gehen, auf jeden Fall, bitte. Ja. Versteht mich jetzt hier nicht falsch so. Ja. Und
Daniel Höber hat gesagt, keiner soll wählen gehen.
Nee, aber das ist halt so, du sitzt halt hier und ich habe das die Videos halt auch gesehen von diesen Tragflächen und ich bin da komplett bei dir. Man sitzt da, fasst das nicht, aber man kann von hier auch aus nichts machen. Das ist so das Ding. Es ist ja nicht, es sollte vielleicht unsere Aufgabe sein, da irgendwas zu machen, aber wir können ja nichts machen. Das ist ja so das Ding. So, die Leute, die was hätten machen können, haben es halt verkackt. So, und das ist nicht das Einzige, was unsere Regierung in den letzten Monaten verkackt hat, sind wir mal ehrlich jetzt. Aber das haben sie halt richtig verkackt. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und du stehst da halt, bist ein bisschen ohnmächtig, weil du halt von deiner Hamburger Bubble aus einfach nichts tun kannst.
Ja.
So. Und es bringt jetzt auch nichts, da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro PayPal hinzuspenden. Also dummes Beispiel, ne? Aber
was ich zum Beispiel wichtig finde, auch wenn man immer denkt, so, ich drücke jetzt auf ein Like oder unterschreibe da eine Petition. Ich glaube schon, dass es ein Gewicht hat, wenn man jetzt praktisch Abgeordneten schreibt, macht was einfach. Weil ich zum Beispiel als Beispiel letzte Nachricht, die ich gelesen habe, Kanada, gibt raus, wir nehmen 20.000 Flüchtlinge auf. Bitte schickt die uns her. Und die werden, ich hoffe, dass die jetzt von den USA oder von irgendjemand, der da runterfliegt, dahin gebracht werden. Und auch alle, die jetzt sagen, also die da jetzt hinfliegen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ich glaube, gestern Nacht ist sogar noch irgendwo ein Flugzeug abgeschossen worden. Ich habe keine Ahnung. Also ist jetzt auch alles wirklich, aber ich denke, klar können wir was machen. Und zwar wählen dann im September, dass wir Parteien wählen, wo wir sicher sein, dass da vielleicht eine empathische oder eine nachhaltige Politik betrieben wird, wo es jetzt nicht nur darum geht, die Macht auszubauen oder vielleicht auch so die Vorherrschaft von schon Reichen oder weiter zu stärken oder beizubehalten, sondern dass es eben darum geht, eine Gemeinschaft zu, denk schon, dass es, wie du sagst, wählen, jetzt Politikern schreiben, auf deren Seiten die bombardieren mit macht was, Petitionen unterschreiben, auch im Netzwerk posten. Oder was ich ganz wichtig finde, zum Beispiel, wenn man Menschen zum Beispiel kennt, wenn man zum Beispiel so mit Flüchtlingen Kontakt hat oder sich irgendwo hingeht. Ich meine, die haben Familie da unten und mit denen einfach versuchen, in Kontakt zu treten. Dass man einfach auch mal so dass sie wissen, okay, da ist jemand da, der fühlt da mit. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Und einfach da Kontakt suchen und sich austauschen, wissen, dass da Menschen da sind, die mitdenken, mitfühlen und ja.
Und sich darauf vorbereiten, dass etwas passieren wird. Das wird hier etwas auslösen.
Ja.
Und das wird etwas auslösen, wo sich wahrscheinlich die AfD dann wieder drauf stützen kann.
Genau.
Und sagen kann, jetzt ja der nächste Krieg und jetzt können wir schon wieder neue Flüchtlinge rein.
Haben
wir,
ja, davor habe ich am meisten Schiss, ganz ehrlich. Wenn das, weil, wenn Deutschland jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, 10.000 Flüchtlinge auf oder so, ne, was ja schon mal erstmal wäre, so, okay, cool, bitte mach das sofort.
Genau. Dann schreien die gleich.
Die schreien halt rum und ganz Deutschland dreht halt wieder durch und dann ist Corona erstmal vergessen, dann ist erstmal wieder dieses Flüchtlingsthema da. Und ich dachte eigentlich, das hätten wir hinter uns. So, aber das kommt, glaube ich, ganz stark wieder zurück. Und das wird nicht schön.
Aber der Arbeitsalltag geht wieder los. Das habe ich heute gedacht. Ich dachte, okay, alles klar. Diese Corona-Situation schieben wir jetzt mal ganz weit weg. Erstmal, das wird nicht mehr Teil der Medien sein, sondern der Arbeitsalltag geht wieder los. Mhm. Wir haben wieder Krieg. Es wird wieder die Medien befüllen. Das Corona steht nicht mehr auf Platz 1. Auch wenn man halt die Medien sieht, ne, was halt gerade berichtet wird, Tagesschau oder Podcast Lage der Nation. Corona steht nicht mehr auf Platz 1. Es ist dann halt einfach der normale Tagesablauf der Welt geht wieder los.
Ja.
Und die Frage ist so, wenn man das jetzt so vorgeliefert bekommt, wir hatten ja auch diese Situation mit Syrien, relativ schnell, irgendwie 2011, 2012, Aleppo, alles, das war ja schon mal einmal da, dass wir es halt gesehen haben, aber wir haben es halt so, also ich muss halt zu mir sagen, mein Gott, da war ich 10 Jahre jünger, also 29. Hm. Ich habe es nicht so mitbekommen. Also es war nicht in meiner Bubble drinne. Es war irgendwo Krieg, so ja, aber hat jetzt nichts mit mir zu tun, so. Und dadurch, dass jetzt nach diesem Corona-Thema jetzt einfach so brühwarm serviert bekommt und das halt auch in den Medien so ist, ist es halt einfach, es ist wahrscheinlich auch der normale Tagesablauf der Welt, so. Hm. Und das ist total Bullshit. Wo sind wir eigentlich hier reingeraten in das für ein Gespräch? in ein tiefgreifendes Gespräch. Ich würde kurz mal eine Pause veranschlagen.
Ja, ich muss auch mal pullern.
Zur Pause haben wir eine wundervolle Playlist, die heißt Astrakulana Nachtasyl. Jeder von hier darf sich mindestens einen Song, den er gut findet oder den er nicht so gut findet, drauf wünschen. Aber,
Oder auch zwei.
Daniel Hüttmann, hast du einen Song für unsere neue Playlist?
Ja, ich wünsche mir von, weil ich das heute im Radio gehört habe, ich wünsche mir von Eagle Eye Cherry Safe Tonight. Ist ein reiner Hit.
Ich weiß, ich muss zu Eagle Eye Cherry noch was sagen und Safe Tonight. Safe Tonight ist einer meiner ersten Songs, die ich auf Gitarre spielen konnte, wo ich dann halt sozusagen das erste Mal, ich habe mir von meinem ersten Lehrlingsgehalt so eine Yamaha Western-Gitarre geholt. Die habe ich dann immer mitgenommen in eine Clique, weil ich der Einzige gewesen bin, der Gitarre spielen konnte und singen konnte und konnte somit bei den Girls halt mehr punkten. Und Safe Tonight ist der, glaube ich, der erste oder zweite Song, den ich gespielt habe.
Okay. Safe Tonight. Und ich wünsche mir von The Gaslight Ace noch, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, The Knave Sing Banks.
Ich wünsche mir von den Donuts das Lied Problem, kein Problem. Und dann wünsche ich mir noch von Tiger Youth, wir werden immer lauter sein.
Und ich wünsche mir If I Believed in Love von Foxing. Das ist eine Band, die ich gerade entdeckt habe. Die wird dir ultra gefallen.
Das sagt mir jetzt irgendwas. Ich habe das, glaube ich, schon irgendwo auf irgendeiner Playlist gehört.
Du magst Kenny Hubler?
Ja.
Und du magst 2000er Punk?
Ja.
Foxing. Ein bisschen Elektronik dazu. Kam irgendwie durch den Algorithmus gespült. Und ich habe gedacht, das ist geil. Das wird Daniel Hüttmann gefallen.
Ja, siehst du,
so denke ich schon an dich. Ich gehe gar nicht mehr, ob es mir gefällt, sondern ob es dir gefällt.
Schön.
Und schon ist die Beziehung geklärt.
Wenn du Spülen erwähnst, dann muss ich schon gleich wieder ans Klo. Ich muss echt auf Toilette.
Ja, warte. Der nächste Beitrag kommt von Rauchen im Taxi.
Oh, Rauchen im Taxi.
Oh, die sind lieb.
Ja, die waren Support von Fluppe. Ah. Die sind super lieb. Die haben Pesco gecovert. Richtig gut. Richtig, richtig gut.
Ja. Haben die das auf Spotify?
Nee, ich glaube nicht.
Dann haben wir es eben nicht mit drauf.
Machen die nur live.
Selber schuld.
Ja, was sind
die? Im Taxi.
Ne? Was soll das denn?
Anfänger.
Großartige Band.
Tschüss.
Ach schön, Astra Colada wieder. Lecker. Ist nun mal Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, kann man nichts gegen sagen. Ist halt geil. Auch geil übrigens, im Taxi rauchen. Also jetzt weniger die Aktivität, weil das ist ja verboten. Sondern vielmehr die Band, meine Band, die ich zusammen mit meinem allerliebsten Herzensfreund Tore betreibe und teile und fühle und lebe. Und wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit unser Debütalbum, weil wir es auch nicht besser wissen, rausgebracht. Und das lässt sich überall streamen, wo man streamen kann oder will oder möchte oder muss. Und für die Haptiker ist das sogar auf CD rausgekommen und die gibt's auf unseren Konzerten. Und eins davon ist sogar in Hamburg am 17. Oktober in der Deichdiele. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt doch vorbei. Und wenn ihr da noch keinen Bock drauf habt, dann liegt das daran, dass ihr unser Album noch nicht gehört habt. Also ab in den Stream mit euch. Und alles Weitere gibt's auf Social Media. Und das war's auch erstmal von meiner Seite. Hallo, nochmal und tschüss. Ich bin der Maurice von Im Taxi Rauchen und ich wünsche jetzt erstmal sau viel Spaß noch mit Astra fucking Colada. Tüdelü.
Wir sind zurück. Wir sind zurück. Daniel Hüthmann, Hauke Horreis, Matze Rossi am Start. Wir sind zurück.
Hast du viel Fußball geguckt? Pauli hat gewonnen.
Ist mir
zu fußballlastig gerade.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich wollte eigentlich in ein anderes Thema hineingehen. Irgendwie habe ich gedacht, wir gehen in die tiefsinnigen Sachen im zweiten Teil hinein.
Ich habe was total Tiefsinniges. Wie kam es zu deiner, ich nenne es einfach mal Freundschaft mit Chuck Reagan? Ich dich so unfassbar hart beneide, das kann ich keinem erzählen. Das ist super tiefsinnig.
Ist total romantisch mit Chuck und mir. Nein.
Ist es wirklich so? Oh Gott, Neid, purer Neid.
Kann auch mal jemand sagen, dass er dich total beneidet, dass du mit mir befreundet bist?
Nee.
Ja gut.
Hier geht's um Chuck Reagan, das ist einer von Hot Water.
Hier geht's um Chuck Reagan? Ja.
Also, ich glaube 98 oder 99 bei der Hot Water Music Tour, da habe ich damals im Stadtbahnhof noch bei den Shows mitgeholfen immer und gekocht und da hat Steffen Rose damals die Show gemacht von Navigator Productions und da haben, ich weiß gar nicht mehr, es war ein Hot Water Music und noch eine Band, die gespielt haben und da habe ich oben gekocht und für Hot Water Music damals und da sind wir so ins Gespräch gekommen schon und ich glaube, da hat er sich überhaupt nicht an mich erinnert, als wir uns dann 2-3 Jahre oder wir haben uns dann immer wieder auf Konzerten irgendwo gesehen, also in Regensburg auch und wo ich dann mit Eusi auch immer sehr eng verbandelt bin und in München auch und haben uns immer Hallo gesagt und der ist ja auch ein wahnsinnig netter Typ und so, aber ich glaube, er hat mich nie erkannt, dass ich der bin, der da
war.
Und dann habe ich bei dem ersten Family First Festival von Boys It's Fire mitgespielt als Opener. Und da kam er dann auch so her und dann, hey man, I know you. Und dann haben wir uns so unterhalten, hat er gemeint, irgendwoher kennt er mich. Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe da für dich gekocht und so. Und war halt schon ganz aufgeregt. Er hat mich doch gekannt und so. Ja, und dann haben wir gemeint, ja, Stadtbahnhof in Schweinfurt kennt er noch und erinnerte sich an einen geiler Laden und so. Und haben uns dann einfach gut unterhalten und so an dem Abend. Und dann haben wir ein bisschen Bier getrunken und hat er am Ende gemeint, so irgendwann sollten wir mal zusammen spielen. Und ich so, ja. Und ja, und dann über Alex Solke kam dann von Kingstar, kam dann, glaube ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, die erste Anfrage, hast du Bock da Support zu machen? Ich so, oh, muss ich mal überlegen.
Oh, weiß ich noch nicht.
Ja, na klar. Und dann habe ich natürlich zugesagt und haben uns mega gut verstanden und fast gleich alt, also ich glaube, er ist ein bisschen älter als ich.
Weil 2 Jahre, glaube ich.
Ja. Irgendwie. Und haben wir super gut verstanden. Und ja, und dann war die erste Tour rum. Und dann hat er gleich danach gefragt, ob ich bei der zweiten auch nochmal dabei bin. Da habe ich gemeint, klar. Und ja, und seitdem ist einfach total cool. Also einfach schön, einen guten Freund da gefunden zu haben. Auch so, der sehr ähnlich tickt, auch so mit Hot Water Music, so eine krasse energetische Punkband und oder Post-Punk oder wie man es auch immer nennen will und und dann eben auch mit dem Akustik-Ding sowas, was wir beide so haben, also ich komme aus dem Punk-Rock-Bereich und ist einfach, glaube, dass wir sehr viele Schnittmengen haben, auch so, dass uns Familie, Natur ganz viel bedeutet und haben da einfach gute Themen auf Tour gehabt und uns gut verstanden.
Ja, das passt voll gut, so, ja. Das finde ich voll gut.
Ja, und es war auch echt eine total schöne Tour immer mit denen, also richtig geil.
Da habe ich noch eine zweite tiefsinnige Frage. Ne? Du bist ja mit diesem Daniel Hüthmann aus der Astra-Stube befreundet. Wie kam es denn dazu?
Ey, witzig, das hat meine Freundin mich auch gefragt, wann wir uns und wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Und also ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich dich wunderbar, Westerstede, definitiv, vor Jupiter Jones. Vor dir hat nämlich Tim Brüning, aka Solo Boy, damals, Solo Boy Tim Brüning ist ein großartiger Fotograf.
Ja.
Der auch für die ganz großen Magazine Fotos macht, super Typ. Und der hat damals halt schon so Gedichte vorgelesen und Texte, so, also er hat damals schon Poetry Slam gemacht, wo es noch gar nicht cool war, definitiv. Ja. So. Und ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, er hat damals Poetry Slam gemacht, würde er das richtig scheiße finden.
Dann würde er mich auspeitschen. Er hat den Poetry Slam gegründet. Das war wie mit Jimmy Eat World, die Emo gemacht haben.
So ungefähr, genau. Wir sagen einfach mal, Tim Brüning hat den Poetry Slam erfunden.
Tim Brüning ist eigentlich Jimmy Eat World.
Und da habe ich dich auf jeden Fall zum ersten Mal live gesehen.
Genau, und da standest du auch am Merch-Tisch mit dran?
Ja, genau. Ich meine auch. Genau, ich meine auch. Das ist auch schon so lange her.
Ja.
Und dann, ich glaube, das richtige erste Mal unterhalten, also wirklich haben wir uns ich weiß nicht, ob ich da schon in Hamburg gewohnt habe, gibt es in Hamburg eine Bar, die Makrele heißt?
Da habe ich gespielt.
Da hast du gespielt und da war ich nämlich auch.
In der Glasding war das.
Genau. Und das war auch ganz weird, das Konzert.
Das war total bizarr.
Ja, das war richtig bizarr. Das war richtig, was überhaupt nicht passte.
Da war doch auch Tillmann dabei.
Genau, Tillmann war dabei. Genau, ja, das war richtig verrückt.
Da siehst du, da haben wir die gleichen Erinnerungen, das ist doch schön. Es wäre jetzt ja blöd gewesen, wenn ich dich viel eher noch in Erinnerung gehabt hätte.
Ja, und ich glaube, dann habe ich dich zuerst in der Astra-Stube gehabt oder habe ich dich zuerst im kleinen Donner gehabt?
Das erste Mal in der Astra-Stube
und danach im Donner, genau. Ne? Ja.
Dann, weil hast du damals, ich erinnere mich noch an den Spruch, na, schauen wir mal, wenn dann jetzt wirklich so voll wird, dann können wir es das nächste Mal in einen größeren Club.
Business halt, ne?
Ja, wieder, halt. Ja.
Aber das Konzert war auch richtig gut, weil da hast du richtig viel getrunken, richtig viel Rotwein auf jeden Fall. Und da hast du wirklich auch Geschichten vom Stapel gelassen, wo das ganze Publikum auch sagst so, was macht der denn
da
jetzt? Das war voll geil, die Gesichter waren alle so, hä?
Das war echt gefährlich. Wenn ich trinke, dann komme ich auch echt in so richtig krasse Laberflips. Ja. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass ich echt in meinen 30 Jahren, ja. auf der Zunge zergehen lassen, 30 Jahre irgendwie auch echt viel erlebt habe, also ganz viel gesehen, gemacht habe und einige Geschichten natürlich da sind.
Pferde kotzen gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du bist jetzt ja nicht mehr gerade alleine unterwegs, sondern du hast eine Band mit dabei, oder?
Genau, aktuell.
Ist das erste Mal, dass du mit Band spielst?
Nein, ich hatte 2017 eine Bandtour zum letzten Album. Es war so eine Minitour, 5-6 Tage. Und jetzt bin ich 10 Tage wieder mit dem neuen Album mit Band unterwegs, genau.
Was ist geiler?
Es ist beides total geil. Also, aber ich finde gerade jetzt, finde ich sehr, sehr spannend, weil es so eine Trio-Besetzung ist. Ich finde es einfach geil. Im Juli habe ich alleine gespielt, die Platte. Und jetzt finde ich das sehr, sehr schön, diese Lieder, die ich ja auch wirklich für Band geschrieben habe und arrangiert habe, die tatsächlich auch auf die Bühne bringen zu können mit Band und dieses große, also mit Klavier und Schlagzeug, Kontrabass und einfach das so... Bisschen so, das wie auf Platte zu machen, genau. Das macht Spaß.
Wie stolz bist du auf deine Platte und das, was bis jetzt ja gerade dazu passiert ist? Ich meine, wir nehmen ja, oder du released in einer Zeit, wo einem vorkommt, dass Musik gar nicht mal so viel wert ist, habe ich das Gefühl. Also mir als Musiker kommt so vor, ach, wenn du jetzt released, ist auch egal.
Ja, also zum einen versuche ich immer das Wort stolz so zu umschiffen, weil es irgendwie
stolz.
Weil es für mich so ein Wort, das sehr negativ belastet ist und auch was ich auch manchmal denke, was gar nicht so mit, weil wird dann oft mit einer Persönlichkeit assoziiert oder mit einer Eigenschaft, die einem gar nicht zusteht, sondern ich bin wahnsinnig glücklich, dieses Album gemacht zu haben. Das wird's eher treffen. Was ich erfahren habe, ist auf jeden Fall so, dass es natürlich ist so, es ist erstmal der Gedanke so, okay, das ist kein guter Zeitpunkt, eine Platte rauszubringen, aber dass ich dann unheimlich belohnt worden bin, dass von den Reaktionen von den Menschen, was ja schon immer in meinem Musikschaffen oder in meiner Bubble, ich finde es total gut, dass wir so ein Bubble-Thema haben, weil es schon so ist, dass ich, glaube ich, Menschen habe, die meine Musik hören, die auch irgendwo so eine ganz besondere Verbindung dazu haben, zu meiner Musik. Und da bin ich wirklich, das ist das größte Geschenk eigentlich, ja. Und das, das ist einfach wunderschön ist, dass ich das so habe. Und da bin ich glücklich drüber, aber halt so stolz. Ich bin natürlich auch, stolz. Ich
weiß nicht. Ist ein schwieriges Wort, oder?
Ja, ich find's total krass, was wir da abgeliefert haben, sagen wir es mal so. Weil ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe, so in meiner normalen Arbeitsweise. Weil sonst war Lied geschrieben, oh geil, nächstes Lied, und dann auf Seite gelegt, bis ich aufgenommen habe, nächstes, bis ich 12 zusammen hatte und dann aufnehmen. Und dieses Mal habe ich mir 5 Jahre Zeit gelassen, habe, ich glaube, insgesamt knapp 30 Lieder geschrieben, von denen dann am Ende 12 auf dem Album gelandet sind. Und ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was der Basslauf macht und was wie die Songästhetik oder die Klangästhetik, habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Das war für mich auf jeden Fall auch so eine ganz große Herausforderung. Und dass es jetzt auch so gut funktioniert hat, finde ich krass. Stolz. Ich mag einfach nicht stolz, das Wort, aber...
Daniel Höckmann und ich sind auf jeden Fall sehr stolz auf dich, weil wir empfinden, dass es glaube ich die beste Platte ist, die du bis jetzt rausgebracht hast.
Also das haben wir beide gesagt, wo ich glaube, wir haben sie auch fast gleichzeitig gehört und haben es an anderen Tag oder zwei Tage später gesehen.
Ja, genau. Du hast mir geschrieben, hast du noch eine Platte gehört? Mega! Ja, lass mir jetzt mal Zeit. Und ich kann mich auf jeden Fall... Es gibt ja halt immer so Momente, wo ich dann merke,
boah krass, da ist so ein Song voll eingeschlagen und bei mir war es halt Stadtflucht. Ich habe den gehört, da war ich halt irgendwie gerade unterwegs durch Altona und habe mir das alles so um mich so angeguckt, um mich herum so angeguckt und habe ich gedacht so, was machst du eigentlich noch hier? Matze Rossi hat doch gerade gesagt, das ist eine richtig gute Idee, halt hier endlich von hier wegzuziehen. Warum bist du denn immer noch hier? Warum lässt du Matze Rossi in deine Gedanken? Geh raus, Matze Rossi, geh raus. Aber wirklich, Stadtflucht, das ist halt so der erste Song, der so richtig bei mir angedockt hat. Mhm. Ich fand halt auch Die Vögel fliegen himmelwärts, das waren gute Songs, aber dass das so halt passiert, dass so ein Song bei dir andockt und den du halt immer wieder hörst und einfach denkst so, da spricht dir gerade so jemand hart aus deinen Gedanken, mach das weg oder mach es wieder an. So, das war bei uns, bei dir auch so ähnlich.
Ja, auf jeden Fall, komplett. Also ich habe selten ein Album von einem deutschsprachigen Künstler so oft hintereinander weggehört, ohne einen Song zu skippen.
Krass.
So, und ich bin großer Skipper, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwie Songs auf dem Album nicht gut finde und wenn es auch nur, weiß ich nicht, wenn das vom Text her schon geil ist, aber das passt musikalisch nicht, skippe ich halt weg, weil das muss alles für mich irgendwie zusammenpassen.
So hätte ich dich auch absolut eingestellt.
So, und ich skippe dann halt Skipper weg. So, das habe ich nicht ein einziges Mal. Immer noch nicht.
Witzig. Ist auch Daniel Skipper, Daniel Skipper Hüttmann.
Und wir reden hier nicht vom Schiff.
Ja. So, jetzt aber mal genug hier Bauch gepinselt und so. Du hast so schön, Matze Rossi hat ein schönes Album gemacht, finde ich auch total gut. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, war auch vorher heimlicher Fan. Haben auch einen Song von dir gecovert mit Odeville. Zusammen haben wir Milliarden gemacht. Da kannten wir uns halt auch nicht.
Schön.
Haben wir auch sehr viele Props für bekommen, weil manche Menschen auch gar nicht dich kannten und dachten, das wäre unser Song. Muss ich aber sagen, sorry, nee. Haben wir jetzt nicht getextet, es war der Matze Rossi, der gerade in meinem Kopf ist und gemeint hat, das ist ein guter Song, den man machen kann. Wo man auch sagt, ja, ist es jetzt ein Liedermacher-Text oder nicht, weil der sehr, sehr ehrlich ist. Also Milliarden war auch der Song, der mich von dir so als erstes so, ich habe schon viel von dir vorher gehört und auch gesehen, war, glaube ich, bei einer Show von
Nathan Gray,
genau. Der war bei Nathan Gray und so, fand ich total cool. Und dann ist aber Milliarden bei mir eingeschlagen, hab das Video gesehen, wie viele von deinen Fans halt auch mitgesungen haben und sich auch emotional berühren lassen haben. Schon
wieder Gänsehaut, ne? Weil das Video so geil
war, ist. Total gute Idee. Die Leute hören zum ersten Mal den Song, lassen sich emotional berühren und man nimmt das dann, filmen sich dabei. Mhm. Was ich unfassbar schön gefunden habe. Und so ging es mir halt auch. Und dann sieht man auch wieder, was du für tolle Fans hast. Das ist irgendwie so ein bisschen, gerade eben habe ich in meinem Kopf gehabt, so der deutsche Dashboard for Confessional. Also gar nicht. Ich meine, du bist ein hübscher Junge, nicht so hübsch wie, aber das halt, wenn du auf ein Matze Rossi-Konzert gehst, die Fans eigentlich immer alle lauter mitsingen als du selbst.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich so. Das ist echt krass.
Und gerade passend zu diesem Thema, ich habe einen kleinen Jungen.
Und das fängst du schon wieder so an.
Nein, okay, warte. Wir haben da so einen kleinen Jungen in der Astra-Stube. Der kommt immer einmal kurz raus. Seit Corona ist er da drin, der heißt Fiete. Und dieser Fiete, der ist halt jetzt 8 Jahre alt und der hat immer interessante, tolle, süße, schöne Fragen, die unser Gast beantworten muss.
Jetzt
und ich war gestern laufen, ich gehe ja immer gerne laufen, das halt auch immer gerne im Grünen. Und gestern war ich auf dem Nienstedter Friedhof. Ich weiß nicht wieso, ich war voll lange nicht mehr auf dem Friedhof. Wann wart ihr das letzte Mal auf dem Friedhof, ey?
Beerdigung von meinem Opa.
Beerdigung von deinem Opa?
Ich gehe nicht auf Friedhöfe.
Das letzte Mal, als ich in Berlin war.
Ja, okay. Weil du dir das angeguckt hast, wie so ein Friedhof aussah?
Ich habe das Grab von Wautz besucht.
Mein Bruder ist tot, mein Vater ist tot, aber wenn irgendjemand gestorben ist, dann bin ich halt einmal auf dem Friedhof und das ist zur Beerdigung. Und sonst gehe ich halt niemals auf Friedhöfe. Und gestern war so ein ganz komischer Moment, wo ich auf dem Friedhof gewesen bin, weil er hat gesagt, oh, das sieht aber schön aus, geh da mal rein. Mhm. Und man kennt so diesen Geruch und so. Und genau zu diesem Zeitpunkt erreichte mich diese Frage von unserem jungen Fiete, der immer bei Fiete fragt, die Fragen stellt.
Fiete fragt!
Hauke, was glaubst du, was einem passiert, wenn man stirbt?
Das ist schon wieder so eine krasse Fiete-Frage.
Jetzt soll ich beantworten, was du glaubst? Nein. Also was ich glaube, was passiert, wenn man stirbt? Also ich habe mir da echt sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe auch einige Lieder über den Tod geschrieben oder über das Sterben. Und tatsächlich habe ich immer noch so diese kindliche Erklärung dafür für mich, die ich dann teilweise sogar auch später noch so für mich durch Lesen auch pseudowissenschaftlich irgendwie erkläre irgendwie. Also ich glaube, dass wir, also zum einen glaube, lieber Fiete, ich glaube, zum einen glaube ich, dass in uns Menschen etwas ist, was nicht kaputt gehen kann. Also weil da ist Energie da, dass wir uns bewegen, dass wir denken und Energie ist rein wissenschaftlich, physikalisch nicht zerstörbar und ob diese Energie, eine Erinnerung hat oder ein Bewusstsein, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich denke mal so in Religionen, oder ist das, wird das die Seele? Ist das das Pendant zur Seele? Und ich glaube tatsächlich, dass der Moment des Sterbens so ist, dass sich in diesem Bewusstsein wie so eine Endlosschleife, das, was man denkt oder was man sich vorstellt, das passiert auch. Also das ist dann die Realität. Und was danach kommt, ob das dann nochmal irgendwie, ob wir dann irgendwie so mit dieser Energie in irgendeinen großen Pott reinkommen und irgendwann später nochmal in einen anderen Körper oder eine Manifestation kommen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es alles praktisch eins ist und diese Energie, die, oder dieser Teil dann dieser Energie, so wie ich mir es vorstelle, einfach nicht zerstörbar ist. Und der Körper geht kaputt und ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie später daran erinnere, dass ich mal der Mats Rossi war und hier mit Daniel und Hauke gesessen war. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es irgendwie so in so ein kollektives Bewusstsein vielleicht zusammenrutscht. Und was dann mit dieser Suppe passiert, das, Fiete, das werden wir rausfinden irgendwann.
Glaubst du an ein Leben nach dem Tod, Daniel?
Ah, das ist... Also ich finde ja, man kann an solche Sachen, also erstmal, ich bin halt nicht religiös, kein Stück. So, ich bin irgendwie katholisch erzogen, aufgewachsen, bis meine Oma irgendwann gesagt hat, bringt nichts mehr, brauche ich mehr zur Kirche gehen. So ist Quatsch. Meine Eltern waren nie, dass ich irgendwie zur Kirche gehen muss. Das war immer nur wegen Oma und darum bin ich auch immer zur Kirche gegangen, damit Oma gute Laune hat so und nicht traurig ist und so. Aber ich glaube schon, dass irgendwas, wenn wir tot sind, danach passiert. Aber was ist halt so, ist halt wirklich so die Frage. Also ich würde es total schön finden, weil ich gerade wieder das Hörbuch Gott bewahre von John Niven höre. Und das ist einfach ein großartiges Buch, wo Gott in Urlaub fährt für 2 Wochen, kommt wieder zurück und die ganze Welt ist im Arsch. Also die Welt ist so, wie sie jetzt ist. Und schickt dann seinen Sohn Jesus wieder runter, dass er die ganze Sache kitten soll. Und er fängt dann an, bei American Idol sozusagen seine Songs zu singen. Und versucht so halt, sich Leute um sich zu scharren. Und er schart halt so die Obdachlosen, die Drogensüchtigen um sich. Und hat da so eine kleine Crew so. Und mit denen zieht er dann nach diesem ganzen Ding auf so eine Farm und macht da so ganz coole Sachen. Und da ist es im Himmel halt so, dass die coolen Leute, in Anführungsstrichen die coolen Leute, dann halt in den Himmel kommen. So, und im Himmel hat auch jeder Arbeit und muss nicht nur dumm rumsitzen und man kann mit Jimi Hendrix zusammen irgendwie abgammeln oder mit Kurt Cobain oder sowas. Und diese Idee in diesem Buch, wie der Himmel ist, fand ich total, finde ich voll schön. Und wenn das so ist, würde ich das gut finden. Das würde ich schön finden.
Ich danke. Glaube ja eher, dass es so ist, wie Matze das gerade sagt. Also Energie geht nie verloren. Der macht sich halt gerade schon das Brew auf. Ich wollte gemeinsam mit ihm anstoßen. Ich habe extra, das wissen die Leute nicht, extra so ein riesengroßes, der spuckt das wieder rein.
Wissen
die Leute. Das wissen die Leute gar nicht. Extra so ein großes Bier, so ein dunkles Bier, so ein Brew geholt.
Hast du für so einen Bayer hier?
Du bist, was bist denn du eigentlich? Prost.
Cheers.
Prost, Daniel. Daniel trinkt heute schon das zweite. Ja. Das ist halt schon Feier des Tages Bier heute.
Das ist schon mein drittes jetzt.
Wolltest du gerade fragen, was bist du eigentlich?
Was bist du eigentlich? Im Sinne von, wo kommst du weg?
Also geboren bin ich in Mainz tatsächlich und aufgewachsen in dem deutschen Detroit in Schweinfurt City.
Warst du schon mal da? Warst du schon mal in Schweinfurt?
Nee, ich war noch nie in Schweinfurt. Ich dachte, das ist auch mal eine Legende, dass es Schweinfurt gar nicht gibt.
Nee, Schweinfurt ist nicht wie Bielefeld. Schweinfurt gibt es schon.
Das ist richtig. Ist das schön?
Nee.
Möchtest du leben und sterben in Schweinfurt?
Nee, deswegen bin ich jetzt nach Marktsteinach gezogen.
Nach Marktsteinach?
Marktsteinach.
Das klingt auf jeden Fall nach Wandern.
Ja, es ist ein ganz alter, uralter Ort und da ist so eine schöne Burg. Die haben wir uns restauriert und wohnen da oben. Und das ist mega, mega geil.
Du wohnst in einer Burg?
Nein, also ich wohne in einer Burg. Entschuldigung.
Das läuft ja gut mit den Konzerten. Das ist
so ein Chart, so ein 20-Platz. Ne? Also, hallo.
Der Matze Rossi wohnt jetzt auf einer Burg. Hat denn seine 4 Söhne als Ritter schon...
Es war heute sogar in der Mopo.
Ich hab's gelesen.
Ja. Weißt du, warst heute in der Mopo?
Ja.
Wie schaffst denn du das immer? Freundschaftlicher Dienst.
Ich weiß
nicht. Ja, die Mopo kümmert sich ja auch immer um Kultur, habe ich jetzt gehört.
Ja.
Das ist die neue Mopo.
Ja, die neue Mopo ist auch sehr links eingestellt, davon mal ganz abgesehen.
Jetzt bist du wieder Mopo-Fan, oder was?
Ich bin kein Mopo-Fan. Ich habe nur gesagt, dass seit die neue Chefredakteurin oder wie auch immer das ist, dass die sehr, sehr also viel mehr Links sind, als sie es vorher waren und wirklich halt auch echt krasse Artikel machen, wo man sich dann die Kommentare drunter anliest und denkt so, wow, wo kommen denn die ganzen AfD-Wähler auf einmal her? Ihr habt so, das ist nicht mehr eure Mopo, müsst ihr jetzt woanders hingehen, ist natürlich
also die
scheiße.
Mopo war jetzt zu Gast bei dir auf der Burg.
Nee, wir haben telefoniert natürlich, ja, aber okay, es ist
du hast Telefon auf der Burg, also du hast keine Burg.
Das ist Rauchzeichen. Nein, es ist eine Burgruine aus dem 12. Jahrhundert und... Ja, und da stehen eben drei Häuser drauf und eins haben wir praktisch für uns und im anderen wohnen die Schwiegereltern und im anderen ist mein Studio, habe ich da reingebaut, in die Scheune. So ein bisschen so ein Lebenstraum, da einfach so mitten im, also Minidorf mit 400 Einwohnern oder was und Berge und Wald außenrum.
Aber Großstadt ist an dir sozusagen vorbeigegangen, also kein Berlin, kein Hamburg, kein Leipzig.
Also ich war ganz lange Zeit ganz viel und unterwegs und in Hamburg und Berlin, aber ich habe nie dort einen angemeldeten Wohnsitz gehabt. Also war immer bei Freunden untergebracht oder habe da einfach Zeit verbracht, aber nicht richtig dort gewohnt. Also ich habe eigentlich meine Zeit immer entweder in Schweinfurt oder im Tourbus verbracht, genau.
Ist denn sozusagen das Haus auf der Burg das erste Mal, dass du dir so ein Nest gebaut hast?
Ja, das ist also so meine richtige, also als Nest, was ich wirklich als Nest auch so empfinde, ja. Also so zu Hause wirklich, ja.
Voll schön.
Ja, das ist mega.
Also ich wollte nochmal über den Tod sagen. Deshalb macht man ja auch diesen, also deshalb versuche ich so ganz, ganz viel von mir als Privatperson zu streuen und Kunst, Kultur und Co. zu machen, damit es hängen bleibt. Wir haben heute... im Lehrerzimmer, mein Gott, am Kiosk, haben wir mal geguckt, wer letztes Jahr alles gestorben ist an Promis. Und es war so, ach krass, Sean Connery. Und Sean Connery war das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass so ein Teil von mir weggenommen wurde von jemandem, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte. Das hat mich richtig mitgenommen, dass Sean Connery mit 90, der richtig alt geworden, gestorben ist. Mhm. Weil das war immer so eine Kindheitserinnerung von mir und meinem Dad. Ne, irgendwie ja. Samstagabends nach der Tagesschau James Bond zusammengeguckt und der Vater so, ja, ist doch egal, das kann der Junge halt gucken mit 9. So, und das ist so ein Stück Erinnerung wurde dann halt weggenommen. Und das ist irgendwie ganz komisch. Und dann habe ich halt schon wieder gedacht, genau, deshalb machst du den ganzen Kram halt irgendwie auch, dass du so viel Musik machst und dass du vielleicht die Möglichkeit hast, durch Musik Menschen zu berühren und die dadurch vielleicht auch ihr Leben nochmal überdenken oder eine Situation überdenken oder was man auch mal so vergisst, dass halt Menschen auch ankommen und sagen, das Album oder dieser Song hat mein Leben gerettet. Mhm. Kam das schon mal bei dir, dass jemand angekommen ist und sich so dafür bedankt hat, so existenziell und meinte so, Matze, dieser Song hat mein Leben gerettet?
Ja, tatsächlich, also wirklich. Aber auch das krasse Gegenteil, dass jemand zum Beispiel, also ich weiß, dass sich jemand in Kehl erhängt hat mit einem Tagtraumsong auf Repeat. Also das war... Wo ich mir auch gedacht habe, und das war 99 eben und 2001 ist dann Milo, also mein erster Sohn, geboren. Und das war für mich auch so ein Knackpunkt, so diese Zeit, so wo ich dann auch, also bei Tagtraum war wirklich sehr destruktiv, depressiv, zwar auch energetisch immer, aber da habe ich auch gemerkt, so dass auch so eine gewisse Verantwortung auch so da ist. Und ich glaube, das spiegelt sich heute teilweise, um nochmal meinen lieben Freund Tillmann zu erwähnen, den ich wirklich sehr liebe, aber wo er sagt, ich bin so ein Hippie und ich habe immer so einen Twist in den Songs, dass ich manchmal auch zwar was Düsteres
Entschuldigung, dass wir gerade lachen, aber ja. das hat Tillmann in dem Podcast gesagt, wo er hier war, dass du der Matze Rossi-Twist. Ja, genau. So hat er es genannt.
Ja. Ja, sehr schön. Und dann sagt er immer, Matze, das ist dieser Twist. Also das hat er zu mir am Telefon auch schon gesagt. Und dass er das lieber will, dass es weh tut. Und aber ich glaube, so da gab es mehrere solche Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, so okay, ich habe da auch eine gewisse Verantwortung oder möchte lieber das andere nach mehr transportieren. Und ja, deswegen gibt es jetzt diesen Matze Rossi-Twist. Das ist eigentlich ganz gut, das ist ein gutes Marketing.
Voll gut.
Ja, der vor 6 Wochen auch so genauso gesagt.
Ja,
ne?
Wirklich genauso.
Richtig darüber aufgeregt. Ja. Aber Tillmann ist ja auch gefühlt 10 Jahre jünger als du, ne? Mindestens.
15.
15. Ja, dann kommt ja auch, irgendwann kommt der Tillmann-Twist.
Bambi da.
Ja, irgendwann kommt der Tillmann-Twist.
Bambi,
ja, genau.
Bambi Tillmann. Macht jetzt auch mit Band, aber immer noch traurig. Ja. Bis halt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wann Tillmann halt auch mal denkt so, oh, ich glaube, ich muss auch mal was für die Menschen machen.
Spätestens, wenn sein Sohn älter wird, kommt das wahrscheinlich.
Liebe ZuhörerInnen, den Rossi-Twist, den gibt's jetzt auch hier in diesem Podcast. Glaubt ihr nicht? Na,
Dann hört mal einfach weiter.
Ich habe was vorbereitet. Ich habe eine Gitarre dabei.
Oh. Oh, scheiße.
Weil ich gehört habe, dass du gut Gitarre spielen kannst.
Ey, ich wusste davon nichts, sorry.
Ich musste mal griechischer Wein covern.
Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich.
Das habt ihr aber noch nie mit jemand anderem gemacht, oder?
Wir haben sowas
ähnliches. Ich bin gerade selber geschockt, muss ich ganz ehrlich.
Ich lese euch mal kurz den Text vor. Also, Hauke will, dass ich singe. Meine Zehen sind weiß und der Booty ist nice. Seine Bitch sucht Streit. Lieben wir. Treffe ihn um eins. Keine Ahnung, wie er heißt. Aber, er ist reich. Lieben wir. Sie ist immer noch mad. Ihre Storys sind Sorry, kann ich auch nicht irgendwie. Das übertrifft irgendwie meine. Auch meine Wahrnehmung tatsächlich. Oh, scheiße. Pur haben in einem Song mehr Akkorde als ich auf einer ganzen Platte.
Komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den.
Wie soll ich diese Situation jetzt eigentlich schneiden? Was für ein komischer Podcast, ne? Waren erst so richtig, wir sind so richtig tief drin gewesen, haben richtig tiefe Themen betitelt. Dann hast du nochmal so eine Idee, die du halt so reinbringst. Da ging es schon los. Zahnrädchen drehen sich nicht ineinander und auf einmal ist der Daniel weg, aus bestimmten Gründen. Ja. Ich wollte eigentlich nur einen musikalischen Beitrag noch von dir haben, weil ich es immer so schön finde, wenn jemand da ist, der halt Akustikgitarre spielen kann.
Ich hätte gleichzeitig auch sehr gerne
bedient. Ja, und das war vielleicht einfach eine dumme Idee. Jetzt sind wir auch in dieser Situation, dass Daniel Hödmer aus unerklärlichen Gründen aus diesem Podcast verschwinden musste. Ja. Und liebe ZuhörerInnen, wir können Ihnen euch nur sagen, es liegt nicht an mir und es lag auch nicht an Matze. Mir.
Nein, nein.
Nee, Matze hat eigentlich nichts Böses gesagt.
Er ist weg.
Er ist auch sehr verlassen aus. Jetzt sind wir hier da. Das ist irgendwie ein unbefriedigendes Ende, Matze.
Ja, aber vielleicht können wir es auch so stehen lassen und ihr ladet mich irgendwann nochmal ein.
Gib mal kurz die Gitarre. Wir haben ja eine Situation hier, dass die ganze Zeit hier noch ein Fotograf rumturnt. Dieser Sebastian, den hast du mitgenommen. Ist der sozusagen für die Zeit dein Tourfotografer?
Nein, also mein lieber Freund aus Hamburg. Und weil ich jetzt ja gerade hier bin, haben wir uns verabredet zum Essen und Fotos machen. Und dann hat er die tolle Idee gehabt, weil ihr euch ja auch kennt, dass er mit dabei ist.
Sebastian, setz dich doch mal kurz da ans Mikrofon. Was fandst du heute gut, Sebastian, und was fandst du heute nicht so gut?
Nicht so gut, ganz klar, dass Daniel auf einmal verschwunden ist.
Und die Frage, ne, was ist passiert? Das können wir nicht beantworten. Also wir können es halt nach außen hin nicht beantworten, was passiert ist. Also
mystisch. Wir lassen es einfach mystisch offen.
Also man könnte als ZuhörerInnen denken, Anruf von der Frau, schwanger, Kind kommt. Oder
den Dateabend verpasst.
Dateabend verpasst. Was Schlimmes, es ist nichts wirklich tragisch Schlimmes. Ne? Es ist halt etwas, was Schlimmes, was in der Bubble passiert, aber es ist auch nicht wirklich was Schlimmes. Aber irgendwie hätte ich jetzt noch gerne zum Abschluss irgendwas Schönes. Sebastian, was zeichnet Matze aus? Als Mensch und als Freund.
Es ist ganz schwer. Also ich fühle auf jeden Fall eine relativ große Verbindung, weil wir beide, glaube ich, ziemlich viel gleiche Scheiße durchgemacht haben, die uns beide ziemlich belastet hat. Und erst ich, dann du und irgendwie aber genau das Gleiche. Und da haben wir drüber gesprochen und irgendwie vieles von dem finde ich auch in deinen Songs wieder. Und das war irgendwie schon immer so. Alles, was du gesungen hast, habe ich irgendwie so in Großteilen so empfunden und für mich so auch gesehen. Und dann kommt eine gemeinsame Historie irgendwie dazu. Und ja, irgendwie hat das verbunden, glaube ich.
So. Schön.
Weiß ich nicht, ob das so sich gut anhört. Keine Ahnung, Hauke, was willst du
hören? Ich will eigentlich im Prinzip gar nichts hören.
Außer Abenteuerland.
Außer Abenteuerland. Ich wollte eigentlich doch nur heute Abenteuerland von Matze Rossi hören. Dann ist das halt so. Ich entlasse euch beide in euer wohlverdientes, freundschaftliches Bier- und Pizza-Date und bedanke mich ganz herzlich für diesen Podcast, den ich übrigens sehr, sehr, sehr tiefsinnig gefunden habe und sehr, sehr schön und unheimlich bereichernd, und das soll es halt sein. Und es passt halt nicht, wenn man Matze Rossi halt die Gitarre in die Hand gibt und sagt, komm, spiel mal einen Ballermann-Hit oder einen Song, der gerade in den Charts auf Top 1 ist oder einen Song von Pur, dann geht das einfach in die Hose, weil das wäre unehrlich und das bist du nicht. Und da muss ich mir selber auf die Pfoten kloppen und sagen, Entschuldigung, Daniel, dann wollen wir mal schauen, ob es nächste Woche diesen Podcast noch gibt, ne? Wenn der Daniel dann...
So schnell wie der hier raus ist.
Also. So schnell wie der hier raus ist, ey. Meine Gott, ihr hättet den sehen müssen. Tja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch einen Song für die Playlist?
Sterne von Schrottgrenze gehört in jede Playlist.
Okay, dann ich mach noch Happier Than Ever von Billy Charlie Stoff.
Und dann wünschen wir euch eine wundervolle und total schöne Woche und kommt gut rein in allem, wo ihr rein wollt.
Das Craft Beer wirkt.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, Dankeschön.
Kennt ihr das? Ihr wollt einfach nur euren Lieblingspodcast hören, aber dann ist er schon vorbei. Das ist gerade so ein Moment. Das ist bedauerlich und schade. Vielleicht auch irgendwie irgendwo scheiße. Naja. Aber hey, was haben denn Hamburg Kultur Podcast und die Nummer 1 gemeinsam? Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1, Astra Colada natürlich. Und der kommt nächste Woche Donnerstag einfach schon wieder. Also ist doch gar nicht so wild. Wartet auf das, was da kommen möge. Und bis dahin hört ihr die Folge von gerade einfach noch 7 Mal oder 8 oder 9 und hört im Taxi rauchen. Ich bin der Maurice und sage Tschüss, ihr seid süß.